SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Bernhard Seiler. Guten Morgen. Frankreich wird Palästina als Staat anerkennen. Das hat Präsident Macron im Online-Netzwerk X geschrieben. Es sei dringend notwendig, den Krieg im Gazastreifen zu beenden und der Zivilbevölkerung zu helfen. Außerdem müsse die Entmilitarisierung der Hamas gesichert werden, so Macron. Aus Paris berichtet Kai Rienecker.
Macron kündigte an, er werde die Anerkennung im September bei der Generaldebatte der Vereinten Nationen in New York feierlich verkünden. Bei den Vereinten Nationen soll es auch eine schon lange geplante Nahostkonferenz geben, die Frankreich mitorganisiert und die der Suche nach einer Zwei-Staaten-Lösung zwischen Israelis und Palästinensern neuen Schwung verleihen soll. Zuletzt hatten auch die beiden EU-Staaten Spanien und Irland eine Anerkennung Palästinas angekündigt. Insgesamt erkennen 150 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen einen palästinensischen Staat an. Deutschland erkennt Palästina bislang genauso wenig an wie die USA oder Großbritannien.
Die USA kritisieren Frankreichs angekündigte Anerkennung eines Palästinenserstaates scharf. US-Außenminister Rubio bezeichnete das Vorgehen Frankreichs als rücksichtslos. Aus den USA Nina Barth.
Die Vereinigten Staaten lehnten den Plan des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, einen Palästinenserstaat anzuerkennen, entschieden ab, schrieb Rubio auf der Plattform X. Die rücksichtslose Entscheidung diene nur der Hamas-Propaganda und werfe den Friedensplan zurück, so Rubio. Das sei ein Schlag ins Gesicht der Opfer der Terrorattacke vom 7. Oktober 2023 in Israel. Die USA schlossen sich mit der Kritik an Macrons Ankündigung der von Israel an. Stunden zuvor hatten die USA und Israel ihre Delegationen von den Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazastreifen aus Katars Hauptstadt Doha zurückgerufen. In einer Erklärung des US-Sondergesandten Steve Witkoff hieß es zur Begründung, die Hamas sei nicht gewillt, eine Waffenruhe zu erreichen. Es würden nun andere Optionen geprüft, um die Geiseln nach Hause zu bringen.
In Katar wird schon seit Wochen über eine Waffenruhe im Gazastreifen verhandelt. Nun haben Israel und die USA ihre Delegationen von dort zurückgerufen. Einzelheiten dazu von Nina Amin.
Die Hamas sei nicht gewillt, eine Waffenruhe zu erreichen, schrieb der US-Sondergesandte Witkoff auf der Plattform X. Man werde jetzt andere Optionen prüfen, um die Geiseln nach Hause zu bringen und versuchen, eine stabile Lage für die Menschen in Gaza zu schaffen. Um darüber zu beraten, habe man beschlossen, das Team nach Hause zu holen. Zuvor hatte auch Israel sein Team zurückbeordert. Was genau das für die Verhandlungen um ein Ende des Kriegs im Gazastreifen bedeutet, ist offen. Im Gazastreifen befinden sich noch 50 Geiseln, von denen mindestens 20 noch am Leben sein sollen. Die humanitäre Lage der Zivilbevölkerung in Gaza hat sich massiv verschlechtert. Hilfsorganisationen warnen vor einer Massenhungersnot.
Der US-Chip-Hersteller Intel hat seine Pläne für eine Fabrik in Magdeburg aufgegeben. Das hat der Konzern am Firmenhauptsitz im kalifornischen Santa Clara mitgeteilt. Aus den USA berichtet Nils Damptz.
3.000 Arbeitsplätze sollten entstehen, eine Investition von rund 30 Milliarden Euro. Was genau zur Entscheidung von Intel geführt hat, ist bisher unbekannt. Klar ist aber, der Chiphersteller hat große Probleme. Intel war einst der dominierende Chiphersteller, spielt aber auf zwei wichtigen Märkten kaum mehr eine Rolle. Smartphone-Bauer setzen auf Chips anderer Hersteller oder entwickeln, wie zum Beispiel Apple, gleich eigene Chips. Auf dem zurzeit sehr lukrativen Markt für KI-Chips führt mit großem Abstand Nvidia. Auch die Zollpolitik der US-Regierung spielt eine Rolle. Wegen der unsicheren Aussichten für die Konjunktur schieben Verbraucher und Unternehmen Käufer auf.
Das Essen in vielen Krankenhäusern und Pflegeheimen ist ungesund und klimaschädlich. Das ist das Ergebnis einer Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, der Berliner Charité und der US-Universität Stanford. Margareta Holzreiter hat sich die Studie angeschaut.
Gerade die große Menge an tierischen Produkten, insbesondere rotem Fleisch und Milchprodukten, führt zu hohen Treibhausgasemissionen, zu einem großen Flächenverbrauch und zu Wasserverschmutzung. Damit trägt die Verpflegung zu Umweltzerstörung und Klimawandel bei, so das Forschungsteam. Zudem kritisiert die Studie die Ernährungsqualität und das geringe Nährstoffangebot. So steckt etwa weniger als die empfohlene Tagesmenge von Nährstoffen wie Folsäure, Kalium und Vitamin B6 im Essen. Ein Gesundheitsrisiko, gerade wenn es über längere Zeit konsumiert wird, wie beispielsweise in Pflegeheimen.
Eklat im Landtag in Baden-Württemberg. Bei einer geheimen Abstimmung ist gestern ein Stimmzettel mit einem Hakenkreuz abgegeben worden. Beantragt hatte die Abstimmung die AfD, deren Abgeordneter Klaus wies zurück, dass seine Partei etwas damit zu tun hat. Landtagspräsidentin Arras reagierte empört.
Es widert mich nur an, ich sage das in dieser Deutlichkeit, das ist Verwendung von verfassungsfeindlichen Zeichen, das ist eine Straftat und bedauerlicherweise ist es uns nicht möglich, der Person das zuzuordnen. Aber ich finde es unerträglich, das ist unterirdisch, das ist eine Schande für dieses Parlament, das sage ich in dieser Deutlichkeit.
Die Polizei ermittelt weiter zu den Hintergründen des Hakenkreuz-Vorfalls. Die Landtagsverwaltung hat den betroffenen Stimmzettel nach eigenen Angaben am Abend den Ermittlungsbehörden übergeben. Im Landtag gab es zu dem Hakenkreuz-Vorfall heftige Kritik. Julia Kretschmer berichtet.
Landtagspräsidentin Arras bezeichnete den Vorfall im Plenum als unterirdisch und als Schande für dieses Parlament. CDU-Chef Hagel teilte mit, dass solche verfassungsfeindlichen Symbole im Herzen unserer Demokratie nichts zu suchen hätten. Grünen-Fraktionschef Schwarz und SPD-Generalsekretär Binder forderten den oder die Verantwortliche auf, das Landtagsmandat zurückzugeben. Wer so etwas mache, sei des Parlaments nicht würdig. FDP-Chef Rülke forderte Aufklärung, wer dafür in Frage kommen könnte. AfD-Fraktionschef Baron verurteilte den Vorgang. Der Stimmzettel sei in der Wahlurne der Grünen und der SPD abgegeben worden. Die Landtagsverwaltung konnte das bisher nicht bestätigen.
Trier soll in Zukunft nicht mehr unter die Mietpreisbremse fallen. Das sieht ein Entwurf der neuen Landesverordnung vor, über den der Trierische Volksfreund berichtet hat. SWR-Aktuell-Reporterin Lynn Benson.
Wie das rheinland-pfälzische Bauministerium dem SWR mitteilte, liegt das vor allem an einem neuen Gutachten zur Wohnraumsituation. Demnach liegt die Leerstandsquote aktuell bei 5,2%. Damit sei der Markt nicht mehr als angespannt einzustufen. Zudem geben die Menschen in Trier im Vergleich zu anderen Städten etwas weniger von ihrem Einkommen für Miete aus. Die Mietpreisbremse bedeutet, dass Vermieter bei neuen Mietverträgen maximal 10% mehr verlangen dürfen als in der jeweiligen Gegend üblich. Das würde dann nicht mehr gelten. Für bestehende Mietverhältnisse werde sich jedoch nichts ändern. Das Verfahren zur neuen Mietpreisbegrenzungsverordnung ist noch nicht abgeschlossen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Auch heute ist es wechselhaft mit Sonne, Wolken, Schauern und Gewittern. Örtlich ist auch Platzregen mit Überschwemmungen möglich. Maximal 19 Grad bekommen wir heute in Titisee-Neustadt und bis 27 Grad werden es in Mainz. Am Samstag gibt es zumindest in Rheinland-Pfalz etwas weniger Schauer, ansonsten auch am Wochenende immer wieder Regen und einzelne Gewitter.
SWR aktuell, Hintergrund.
Diese Woche haben wir in unserer Serie über Tracking-Technologien gesprochen. Wie wichtig die für uns sind, kann man sehen, wenn sie mal nicht funktionieren, wie vorgesehen. In der Ostsee melden Sportboote seit Wochen massive GPS-Probleme, falsche Positionen auf dem Display oder längere Zeit gar kein Signal. Die schwedische Schifffahrtsbehörde hat deshalb eine Navigationswarnung auf die gesamte Ostsee und den finnischen Meerbusen ausgeweitet. Besonders betroffen sind Freizeitskipper ohne professionelle Systeme. Versicherer empfehlen inzwischen unbedingt Papierkarten als Backup mitzuführen. Die Ursache der Probleme ist noch unklar, aber Experten vermuten gezielte Störungen des GPS, vor allem in der Nähe russischer Interessengebiete. Sicherheitsexperten sehen einen Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine und den steigenden Spannungen im Ostseeraum. Ann-Britt Backenbüll hat mit der schwedischen Schifffahrtsbehörde gesprochen und ehrenamtliche Seenotretter bei Fahrten durch eine betroffene Region begleitet.
Johan Mortensson hat das Lenkrad fest im Griff. Der Blick wandert zwischen den vielen Monitoren und dem Horizont hin und her. Für den 46-Jährigen und seine Crew ist die heutige Fahrt zwar reine Routine, doch in diesem Sommer ist für die Freiwilligen der schwedischen Gesellschaft für Seenotrettung aus Schillinge alles anders. Mehrmals pro Woche rücken sie zu Einsätzen vor der Küste Südschwedens aus. Bei der Rettung eines Fischerbootes vor rund zwei Wochen fällt plötzlich das GPS-Signal aus. Johan Mortensson erinnert sich noch genau an die Situation.
Der Kompass drehte sich nur im Kreis. Das elektronische GPS war komplett ausgefallen. Ich konnte die Position des Havaristen nicht bestimmen, weil unser GPS nicht wusste, wo wir sind.
Auch das havarierte Schiff kann seine exakte Position nicht durchgeben. Am Ende gelingt die Rettung. Seit Wochen beeinträchtigen GPS-Ausfälle die Sicherheit der Schifffahrt in der Ostsee immer häufiger. Digitale Karten und Navigationshilfen zeigen oft falsche Positionen an oder verlieren das Signal ganz, berichtet Johan Mortensson.
Es besteht die Gefahr, auf Grund zu laufen. Deshalb ist es wichtig, dass man auch mit Papierseekarten navigieren kann. Also ganz klassisch, mit Lineal und Zirkel seine Position bestimmt.
Vor allem Hobbyskipper treffen die GPS-Ausfälle oft völlig unvorbereitet. So wie ein Seglerpaar aus Hannover, das gerade in Schillinge mit seinem kleinen Segelboot angekommen ist. 45 Minuten waren Iris Bauerfeld und Jens Müller-Ziem ohne GPS unterwegs.
Der erste Gedanke ist, wo sind eigentlich die Seekarten? Die haben wir zum Glück, aber das macht man ja heutzutage gar nicht mehr.
Wenn man jetzt mitten auf dem Meer ist und nirgendwo Land sieht, an irgendwelchen Eckpunkten sich orientieren kann, denke ich, ist das schon nochmal eine andere Nummer.
Die schwedische Schifffahrtsbehörde warnt inzwischen im gesamten Ostseeraum, ruft Skipper zu erhöhter Vorsicht auf, wie Sprecher Jonas Franzen erzählt.
Das Signal kann man mit Störsendern ausschalten oder die angezeigte Position verändern. Zuletzt gab es viel Spoofing. Dabei wird vorgetäuscht, dass man an einem anderen Ort ist.
Von natürlichen Ursachen geht die Behörde nicht aus. Aber gibt's Hinweise auf Absicht?
Ja, die gibt es. Im Normalfall stellen wir die Störungen regelmäßig bei Wind und Wetter fest. Jetzt ist es deutlich mehr geworden. Daher muss da jemand aktiv zugange sein und die GPS-Signale stören.
Spekulieren möchte Jonas Franzen nicht. Sicherheitsexperte Hans Livong von der schwedischen Militärakademie ist da mutiger. Er beobachtet vermehrt GPS-Ausfälle in Richtung östlicher Ostsee.
Vieles deutet darauf hin, dass Russland dahinter steckt. Wahrscheinlich zum Selbstschutz. Man stört GPS-Signale, um Drohnenangriffe auf russische Standorte wie Kaliningrad zu erschweren. Das geschieht also nicht mit der Absicht, die schwedische Schifffahrt zu behindern.
Noch gibt es im Einsatzgebiet von Johan Mortensson keine Zwischenfälle mit Verletzten. Doch der Seenotretter hat vorgesorgt. Seit kurzem ist in seiner Crew stets eine zusätzliche Person mit an Bord, falls das GPS mal wieder ausfällt.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
In Istanbul kommen Unterhändler der E3, also Großbritanniens, Frankreichs und Deutschlands, mit Vertretern des Iran zusammen. Sie wollen über das Atomprogramm des Iran verhandeln. Uwe Lüb.
Inhaltlich geht es vor allem darum, den Weg zu neuen politischen Verhandlungen zu ebnen. Zuletzt gab es Ende Juni einen Austausch auf der Ebene der Außenminister. Die E3 haben vor kurzem mit der Auslösung des sogenannten Snapback-Mechanismus gedroht. Dadurch würden UNO-Sanktionen gegen den Iran wieder aktiviert, die seit dem Atomabkommen von 2015 ausgesetzt sind. Die USA haben zwar mit ihrem Ausstieg aus dem Abkommen 2018 neue Sanktionen gegen den Iran verhängt, die UNO-Sanktionen treffen das Land aber noch mal härter. Ziel der E3 ist es, dass der Iran nicht in den Besitz von Atomwaffen gelangt. Sie stimmen sich hierüber mit den USA ab.
Künstliche Intelligenz gibt es schon, jetzt soll sie noch verkauft werden. In Heidelberg treffen sich Experten für künstliche Intelligenz zu einer Konferenz mit Eventcharakter. Es geht um die Chancen, die KI-Unternehmen in aller Welt bietet. Ninja Degen.
Mehr als 50 Vertreter von Unternehmen weltweit sind dabei, darunter Google, IBM, Microsoft, Zeiss, aber auch Aleph Alpha und die SRH aus Heidelberg. Auch das Fraunhofer-Institut, die Heidelberger Uniklinik und die Stadt selbst sind vertreten. Im Heidelberg Innovation Park geht es um Themen wie KI-gestützte E-Mail-Beantwortung und Terminplanung, Schutz vor Cyberkriminalität oder auch KI-basierte Marketingkampagnen. Bis 23 Uhr werden Vorträge gehalten, Workshops veranstaltet und Netzwerke geknüpft mit Live-Musik und Foodtruck.
In Bühl im Kreis Rastatt startet am Abend das große Landeskinderturnfest mit mehr als 4000 Aktiven. Für Franziska Dürr, die Vorsitzende der badischen Turnerjugend, steht an diesem Wochenende vor allem der Gemeinschaftsgedanke und das Miteinander im Vordergrund.
Das Landeskinderturnfest ist für uns die größte Veranstaltung der badischen Turnerjugend und uns ist natürlich daran gelegen, dass wir einfach dieses Gemeinschaftsgefühl der teilnehmenden Vereine stärken. ist auch einfach nachgewiesen, dass oftmals die Kinder, die schon so bei Veranstaltungen teilgenommen haben, vielleicht auch später mal eher daran interessiert sind, aktiv mitzuhelfen in der Turnstunde oder auch im Verein. Deswegen haben wir auch alle Wettkampfangebote nur als Gruppenwettkämpfe dabei.
Franziska Dürr, die Vorsitzende der Badischen Turnerjugend.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Unter anderem in Berlin wird an diesem Wochenende Christopher Street Day gefeiert, der Gedenk- und Partytag für die schwule, lesbische und queere Gemeinschaft. Allerdings ist der Tag in Berlin umkämpfter denn je, völlig unnötigerweise, findet unser Hauptstadtkorrespondent Jan-Frederik Willems.
Eier, wir brauchen Eier. Das hat berühmterweise mal Olli Kahn gesagt. Da ging es natürlich um Fußball, aber auch in der Politik bräuchte es ab und zu etwas mehr Mut und Rückgrat. Dass es daran mangelt, hat die Union, vertreten durch Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, bewiesen. Sie hat verboten, zum Christopher Street Day über dem Reichstag die Regenbogenflagge zu hissen. Und sie hat verboten, dass eine offizielle Delegation der Bundestagsverwaltung am CSD-Umzug teilnimmt. Mehr Mumm beweist da die Berliner Landesregierung, die ja auch aus CDU und SPD besteht. Die lässt über zahlreichen Verwaltungsgebäuden die Regenbogenflagge wehen. Und ein ganz besonderes Schnippchen haben die Berliner Verkehrsbetriebe Klöckner und Co. geschlagen. Die haben die prominent platzierte U-Bahn-Station direkt vor dem Bundestag unübersehbar in Regenbogenfarben angemalt. Viraler Marketingerfolg inklusive. Und damit haben die Berliner Verkehrsbetriebe der Bundesregierung etwas voraus. Viele Erfolge kann Schwarz-Rot bisher nämlich noch nicht verbuchen. In diesem Sinne, Happy Pride.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.